ich denke nicht, dass sich so viel ändern wird.
Nee, sehe ich anders. Philipp war ja Außenverteidiger, müsst eigentlich wissen, wie es ist. Spotlight DFB, die WM-Show, powered by Zalando. Diese Rolle, die steht ihm wirklich so, so gut. Ich weiß, der eine oder andere Undaf-Ultra tut sich schwer damit.
Die ganze Nation steht hinter einem. Das spüre ich gerade.
Ja, das hat doch auch was aus deutscher Sicht. Das dritte Gruppenspiel einfach mal ganz entspannt als Fan von der Couch aus anschauen zu können. Themen gibt's trotzdem genug und damit herzlich willkommen zu Spotlight DFB, die WM-Show. Powered by Zalando. Auch heute gibt's natürlich von uns wieder ein Update aus dem deutschen Lager von unserem Reporter Matthias Dersch und mit Nils Petersen hier im Studio werde ich natürlich gleich auch ein bisschen die deutschen Schwachstellen analysieren. Bei all der Euphorie gibt's da natürlich trotzdem ein paar. Aber erstmal wollen wir unseren WM-Kolumnisten Philipp Lahm hören, der ja aus eigener Erfahrung weiß, wie wichtig so ein Euphorieschub ist, den es jetzt gab gegen die Elfenbeinküste. Und er erklärt uns mal, was das mit so einer Mannschaft machen kann.
Über Familie, Freunde, über die Medien. Sie kriegen alles mit, was die Stimmung in Deutschland dann betrifft, auch wenn man sehr, sehr weit weg ist. Und das kann die Mannschaft schon noch weiter beflügeln und motivieren. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man das als Spieler hat, dass man weiß, die ganze Nation steht hinter einem. Und das spüre ich gerade.
Ja, und ob er es auch spürt, das kann er uns jetzt mal verraten. Einer, über den viele sagen würden, der ist kein Schlechter, Nils Petersen.
Kein Schlechter, das nehme ich mit.
Ja, kannst du dir vorstellen, von wem das Zitat kommt und auf wen es bezogen ist?
Kann ich mir nicht, aber kein Schlechter klingt wie Kicker Note 3, hätte ich früher mal unterschrieben.
Nee, es war Miroslav Klose über den neuen WM-Rekordtorschützen Lionel Messi. Er hat schon immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter.
Bin ich schon froh, ich dachte schon, er redet über mich. Messi ist kein Schlechter, gut, hat er Ahnung.
Hat er Ahnung und in seinem ganzen Überschwang, ne, wie wir Miro Klose kennen, hat er da die Glückwünsche weitergereicht an Leo Messi. Nils? Lahm hat jetzt die Euphorie natürlich schon angesprochen, die jetzt in Deutschland durchaus herrscht nach diesen zwei Siegen. Gibt diesen Wermutstropfen, müssen wir schon drüber sprechen, Nico Schlotterbeck, der WM aus leider verkraften muss mit Innenbandverletzung am Sprunggelenk. Er bleibt trotzdem im Lager. Wie viel kann das für die Mannschaft wert sein?
Ja, allein, dass er dort bleiben darf, zeigt schon die Bedeutung, die er einfach hat, auch diesen Input auf die Mannschaft, diesen Impact mit seiner Art. Also er ist einfach ein guter Typ, du brauchst ihn beim Essen, du brauchst ihn in der Physiotherapie, du brauchst ihn in der Kabine, du brauchst ihn auch auf der Bank in dem Moment, weil er einfach so der Mannschaft so einen Push geben kann. Ich habe ja mit ihm zusammengespielt und er ist einfach so, er kann dich hierarchisch so von einer positiven Arroganz her auf ein anderes Level hieven und das macht er ganz geil, deswegen finde ich es gut, dass er da bleibt.
Okay, dann hören wir doch mal, ob es die Stimmung vor Ort beeinträchtigt hat oder nicht und dafür schalten wir jetzt natürlich wieder zu unserem Mann vor Ort, Matthias Dersch. Grüß dich, Matthias.
Guten Morgen, guten Tag, hallo.
Was hat dieses WM-Aus für Nico Schlotterbeck mit der ja eigentlich guten Stimmung im deutschen Lager gemacht?
Ja, das war natürlich erst ein Schock, müssen wir nicht drum rumreden. Er war ja zu befürchten gewesen, direkt schon bei der Untersuchung dann vor Ort in Toronto und das hat sich dann ja auch bestätigt. Und na klar war das erst ein Durchhänger, aber wie Nils das gerade gesagt hat, dieses Signal, das davon ausgeht, dass der positiv Verrückte dabei bleibt, das ist, glaube ich, unheimlich wertvoll als Unterstützung für die Mannschaft. Das spricht auch sehr für den Teamgeist, den hier ja immer alle betonen. Und Schlotterbeck ist jetzt auch kein Typ, der sich dann da runterziehen lässt. Es gab in der Vergangenheit auch schon mal DFB-Spieler, die verletzt angereist sind und dann sich ein bisschen moniert haben, wenn sie nicht die Ersten waren, die drangekommen sind bei der Physio. Da würde ich behaupten, das macht Schlotterbeck auf keinen Fall.
Und es hat natürlich auch ein bisschen taktische Konsequenzen, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber erstmal wollen wir Philipp Lahm dazu hören. Der sagt nämlich, so schlimm ist es sportlich gar nicht.
Nicht so viel, würde ich sagen, außer dass eben ein Linksfuß in der Innenverteidiger fehlt. Also das hat ein bisschen mit dem Aufbauspiel zu tun, aber nicht großartig. Wir wissen, wir haben mit zum Beispiel mit Antonio Rüdiger einen Spieler, der sehr viel Erfahrung hat auf dieser Position, der oft auch den linken Innenverteidiger gespielt hat. Also das ist möglich, auch Tah spielt beim FC Bayern oft den linken Innenverteidiger. Natürlich wäre es hilfreich, wenn man immer die gleichen Partner an seiner Seite hat sozusagen, dass man eben diese Abläufe automatisiert, aber man hat Trainingseinheiten und alles. Also ich denke nicht, dass sich so viel ändern wird.
Verändert nicht viel, sagt Philipp Lahm. Nils, gehst du damit?
Nee, sehe ich anders. Philipp war ja Außenverteidiger, müsste eigentlich wissen, wie es ist, wenn auf einmal der Partner neben dir fehlt, der hat es auch angesprochen, das sind ja alles Verbindungen, die man miteinander hat und du weißt einfach, wer der neben dir spielt, du weißt, wie er dich anspielt, das ist ein Riesenunterschied, ob Linksfuß oder Rechtsfuß. Natürlich gegen den Ball wird es keine große Veränderung geben, da wird trotzdem Top-Innenverteidiger auch aufgestellt werden, vermutlich mit Rüdiger, aber klar, ich war selber Stürmer, ich wusste genau, wie ich eine Verteidigung anlaufen kann, wenn dort halt zwei Rechtsfüßer unterwegs sind und das wird so sein, egal ob Tah oder Rüdiger da auftribbeln, das verändert den Spielaufbau, das verändert wirklich dann auch dass die Laufwege der Offensive, weil ich immer wusste als Offensivspieler, wenn ein Typ Schlotterbeck den Ball hat, lohnt es sich, tiefe Wege zu machen, lohnt es sich, entgegenzukommen, lohnt es sich, vielleicht auch das zweite Loch zu bedienen, dass du immer sagen kannst, okay, da kommen einfach die Steckbälle, die werden jetzt so nicht kommen. Deswegen hat das natürlich einen negativen Einfluss auf das Spiel.
Verändert natürlich aber auch ein bisschen das Spiel der Deutschen, was vielleicht für ein bisschen Verwirrung bei den Gegnern stiften kann. Matthias, wie ist deine Meinung dazu?
Ich bin ja heilfroh, dass Nils jetzt dem Weltmeister widersprochen hat, dass ich das nicht machen muss, weil ansonsten hätte ich den ähnlichen Part übernommen. Man muss ja auch bedenken, die Deutschen bauen ja mit einer Dreierkette auf. Kimmich rückt nach vorne in den Halbraum und Schlotterbeck ist derjenige, der dann rüber in den linken Halbraum gerutscht ist und von da dann die Diagonalbälle beispielsweise auf Sané geschlagen hat. Das fällt jetzt komplett weg, da steht jetzt halt ein Rechtsfuß und deshalb, ja, Nils hat es gesagt, das ist eine massive Einschränkung. Das wird natürlich jetzt im Training ein bisschen trainiert, die ändern die Winkel, aber es ist etwas anderes als geplant und das ist schon mal schlecht.
Nils, erklär du uns doch mal im Detail, was es eigentlich bedeutet, wenn kein Linksfuß auf der linken Innenverteidigerposition spielt.
Die meisten Gegner, wenn sie auf einen Favoriten treffen wie Deutschland, die werden dann mit einer Spitze spielen und dann ist ganz klar, dass du natürlich dann versuchst, in dem Fall Rüdiger auf sein schwaches Bein zu drängen. Und dann wird das Pressing vorbereitet, dann weiß man schon, dass du als Rechtsaußen schon nochmal 2 Meter höher stehst bei Brown, damit du dann zupacken kannst, damit du ihn gar nicht öffnen lassen kannst auf seinen linken Fuß. Dann hast du nämlich in dem Fall Rüdiger oder Tah auf seinem schwachen Fuß und Brown auf seinem rechten Fuß, wenn du gut presst. Und das wird vorbereitet werden. Da machen die Gegner natürlich auch eine ganz klare Analyse. Gerade über die rechte Seite mit Kimmich und so hast du einen sehr ballsicheren Spieler. Also werden wir da schon sehr viel Pressing sehen, was uns auf unsere linke Seite sozusagen bringen wird.
Lahm hat gerade bei Rüdiger, der ja dann wohl sein Ersatz wird, das Thema Erfahrung angesprochen. Ist das auch der Grund, warum Julian Nagelsmann dann auf Antonio Rüdiger setzt, Matthias?
Ja, klar. Ich meine, Toni Rüdiger war jahrelang der Abwehrchef hier bei der Nationalmannschaft, war sportlich auch immer unumstritten, wenn er fit war. Die Fitness war ein Thema, viel mehr intern als das, was da in Real Madrid so außerhalb des Platzes passiert ist, weil beim DFB hat er sich nie was zu Schulden kommen lassen. Und deshalb ist es auch noch logisch, dass er jetzt quasi der erste Nachrücker ist. Es gibt natürlich noch Waldemar Anton, der in Dortmund vielleicht sogar die bessere Saison gespielt hat als Schlotterbeck. Der hat aber nicht das Standing aktuell international, wie es ein Rüdiger hat. Ein Rüdiger löst ja beim Gegner auch was aus. Das wird der Nils bestätigen können, wenn man gegen den spielt, da, ich glaube, da zittert man so ein bisschen. Insofern, ja, logisch, dass er jetzt der Aufrücker ist.
Die Änderung wird es dann auf jeden Fall geben im Spiel gegen Ecuador, Matthias, aber wie viel Rotation ist generell zu erwarten?
Ja, es ist ja so ein bisschen Balanceakt für Julian Nagelsmann jetzt zu diesem Zeitpunkt. Es geht sportlich in dem Spiel um nichts mehr. Trotzdem musst du ja den Flow beibehalten. Du willst ja da jetzt nicht auf die Bremse treten bei dem Zug, der gerade losgerollt ist. Und deshalb wird es, denke ich mal, schon die ein oder andere Änderung geben. Einfach weil auch Spieler wie Kai Havertz länger verletzt waren und dann eine Pause gut gebrauchen können. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass im Tor möglicherweise was geändert wird. Das ist ja jetzt der Zeitpunkt, um möglicherweise eine kleine Belohnung für Oliver Baumann zu verteilen. Aber es wird jetzt keine Radikalrotation geben, dass man auf einmal 8, 9, 10 neue Spieler auf dem Feld sieht.
Und wie das dann funktioniert hat, Matthias, da können wir dann am Freitag drüber sprechen in der Recap-Show. Da bist du natürlich auch wieder mit am Start. Danke dir.
Ich freue mich, danke.
Nils, wie siehst du es? Wie viel Rotation findest du sinnvoll?
Also ich gehe ganz fest von 3, 4 Rotationen aus. Das ist immer ein Mix aus Belastungsgründen, Leistungsgründen. Ja, sind wir auch wieder beim Thema Sané, wo du sagst, da kannst du auch einfach mal einen Wechsel vollziehen. Und dass du einfach schaust, auch Belohnungsgründe. Ja, Thema Baumann. Deswegen glaube ich schon, dass da 3, 4 Wechsel geben wird. Dann lass aber auch ein paar Tandems zusammen auf dem Platz. Thema zentrales Mittelfeld, wo du auch nicht zu viel anpacken darfst, die sich noch weiter einspielen sollen. Und dann kannst du ja auch früh wechseln, weil, wie gesagt, es geht einfach nur um den Flow, jetzt nicht um das reine Ergebnis oder um den Gruppensieg, den haben wir schon, sondern es geht darum, dass die Jungs weiter einspielen und am liebsten dieses Spiel auch gewinnen werden.
Und gibt dir eigentlich auch die Möglichkeit, vielleicht nochmal die Schwachstellen zu bearbeiten. Ne? Das ist nämlich dann jetzt unser nächstes Thema. Die Defensive hat schon das eine oder andere Loch gezeigt, ne? Gerade über rechts hinten und auch im Zentrum. Da haben wir jetzt auch nochmal 2 Stats, die es so ein bisschen unterstreichen. Die Gegner haben das schon so ein bisschen ausgemacht, dass Deutschland hier gerade dann über die Kimmich-Seite anfällig ist. Die Ivorer sind 20 Mal über die linke Bahn ins deutsche Drittel gekommen und über rechts nur 9 Mal. Und das DFB-Team lässt sich auch in Gänze ein bisschen zu einfach zu überspielen. 75% der Passversuche hinter die letzte Kette von Elfenbeinküste waren erfolgreich. Das Zentrum haben wir ja auch schon angesprochen in der Recap-Show. Meča Pavlović, ist das in Gänze zu offensiv?
Es wirkt erstmal offensiv. Es ist natürlich relativ unerfahren. Es ist nicht eingespielt. Das ist ein Fakt, wenn du nur 2-3 Spiele zusammengespielt hast, gerade auf dieser zentralen Position. Aber ich finde gerade in Meča natürlich überragt alles. Pavlović hat jetzt gegen die Elfenbeinküste mit sich zu kämpfen. Aber da erwarte ich dann auch mehr Präsenz, mehr Physis im Zweikampf, mehr Athletik. Dass dann sozusagen dieses eine Spiel auch mal verziehen wird, wo es nicht so gut lief, ja, aber dass sich da wieder rausbeißt, dass er wieder die Zweikämpfe führt und annimmt und dann habe ich da schon ein bisschen Hoffnung, dass da noch Potenzial nach oben ist, aber die Position würde ich nicht angreifen.
Ist das dann so Prinzip über einen Kampf ins Spiel finden? Also glaubst du, dass Pavlović vielleicht auch so ein bisschen raus war, weil er eben diese Duelle vielleicht nicht ganz so angenommen hat, wie man es hätte machen müssen?
Na gut, er ist schon ein Spieler, der einfach gerne so circa 100 Mal im Spiel den Ball hat, ja, der gerne den Ball verteilt. Aber du musst natürlich auch Bälle gewinnen, du musst natürlich auch die Position halten. Und gerade wenn du einen Spieler wie einen Meča vor dir oder neben dir hast, musst du ihn schalten und weiten lassen nach vorne. Dann halte öfter die Position, halte die Tiefe. Wir sind vorne so gut besetzt, wir haben vorne so viel Kreativität und Fantasie. Dann braucht es dich nicht auch noch bei jedem Angriff. Dann geh halt jeden zweiten oder dritten nur mit. Aber ruh dich aus, auch für die Defensiv-Zweikämpfe, weil die brauchen wir natürlich mehr denn je.
Mhm. Thema Rechtsverteidigung. So, das ist jetzt mit Joshua Kimmich irgendwie schon so ein Dauerthema. Soll er jetzt rechts hinten spielen oder im Zentrum? Es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass Julian Nagelsmann da nochmal was ändert. Nichtsdestotrotz haben wir einfach mal eine alternative Aufstellung uns überlegt. Brown würde in der nach rechts rücken, Rechtsverteidiger. Raum würde reinkommen auf links und Kimmich ins Zentrum gehen. Das wären ja zumindest Umstellungen, die diese beiden Problemzonen möglicherweise beheben. Oder nicht? Da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren.
Das sehe ich gar nicht, weil du dann damit hättest du 3 Änderungen in einer Viererkette. Du hättest Brown verschoben, du hättest Raum neu drin, du hättest Rüdiger neu drin. Das wäre mir zu viel Hokuspokus, zu viel Zauberei. Also ich glaube schon, lass Brown auf dieser Position. Er hat sich da wahnsinnig festgespielt, auch in der Verbindung mit Wirtz nach vorne. Diese Position gefällt mir wahnsinnig gut. Ich würde auch Jo Kimmich da jetzt nicht anfassen, weil dann würdest du das zentrale Mittelfeld ändern, das sich jetzt gerade einspielt. Und wir haben da trotzdem ein gutes zentrales Mittelfeld. Es hat nicht die Erfahrung vom portugiesischen Sechser-Duo oder von dem französischen, aber ich sehe da schon Potenzial nach oben und gerade mit dem Ball gibt es hier trotzdem viel.
Ist es dann aber das Thema Fehlerminimierung, weil eigentlich war ja zum Beispiel auch gegen die Elfenbeinküste das Thema, taktisch haben sie es richtig gemacht, aber dann halt ein Stellungsfehler.
Genau, dass du einfach noch mehr hilfst. Du weißt doch, dass Jo Kimmich am liebsten natürlich den Ball hat und gerne auch mit dem Ball sozusagen einer der besten Rechtsverteidiger ist, aber gegen den Ball, klar, wird er nicht der Stärkste sein, ist auch nicht der Schnellste in dem Moment, da musst du es halt auffangen, ne? Da musst du es noch besser lösen, musst du taktisch noch mehr helfen. Ja, in dem Fall wird wahrscheinlich dann auch Rüdiger über rechts spielen, der auch wahnsinnig viel Erfahrung hat, dass du dann immer wieder ums Eck schiebst, immer wieder doppeln kannst, weil natürlich die Gegner gerade auf links außen immer ihre besten Spieler haben und das wird immer wieder ein Problemfall werden und Julian Nagelsmann weiß aber auch, dass die Gegner das natürlich auch ausfindig gemacht haben, diesen Fehler oder diesen Mangel, aber da mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil, wie gesagt, Kimmich, Rüdiger, Sané, alle so viel Erfahrung haben.
Ja, über einen müssen wir jetzt aber natürlich noch sprechen, das haben wir zwar in der Recap-Show schon ausführlich gemacht, aber Dennis Undaf, sonst steigen uns die Leute hier aufs Dach, wenn wir das nicht ansprechen. Du hast in der Recap-Show gesagt, du würdest ihn in der Joker-Rolle belassen. Ich frage jetzt nochmal nach, Nils. Gibt es kein Szenario im weiteren Turnierverlauf, wo du sagst, doch, da würde ich ihn vielleicht mal beginnen lassen?
Also es würde mich nicht krass überraschen, wenn er jetzt gegen Ecuador beginnen dürfte, so als Bonbon, aber ich sehe ihn wirklich als Einwechselspieler. Ich sage, lass Nick Woltemade für Kai Havertz beginnen, tu ihn wieder ab der 55., 60. rein. Du musst auch ein bisschen an die anderen denken und halt diese Rolle, die steht ihm wirklich so, so gut. Ich weiß, der eine oder andere Undaf Ultra tut sich schwer damit, auch dass ich das sage. Ist auch okay, aber es ist meine Meinung, weil ich habe selber mal in der Rolle gesteckt und du kannst diesem Spiel so viel aufdrücken ab der 60., wenn das Spiel aufgeht und ich habe wieder das Gefühl, gegen Ecuador wird es wieder ein knappes Spiel werden, gerade defensiv sehr, sehr gut. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Julian Nagelsmann da auch mitgehen würde.
Ja, den Shitstorm in den Kommentaren, den musst du jetzt aushalten jetzt. Ist dann leider so. Aber das kannst du ja ab, hast ein dickes Fell. Dann machen wir noch eine Frage zu Ecuador. Ist für die jetzt natürlich ein Do-or-Die-Spiel. Die müssen gewinnen, um irgendwie die Chance haben, dann wahrscheinlich, wenn Elfenbeinküste gegen Curaçao gewinnt, als Gruppendritter noch irgendwie weiterzugehen. Wie gefährlich können die jetzt werden im dritten Spiel?
Ja, Thema Gefahr ist so ein bisschen ihre Schwachstelle, dass sie wirklich nach vorne dann wahnsinnig viel brauchen, um ein Tor zu erzielen. Haben wir noch keins geschossen, also wirklich gegen Curaçao, wenn du dann so viele Abschlüsse hast, glaube 27 an der Zahl, 2,7 X-Goals, dann hapert es an der Offensive. Sie haben den nimmer müden Valencia vorne. Ja. Defensiv sind sie sehr stabil, gerade mit Pacho, mit den Capier, kennt man natürlich auch 2 aus der Bundesliga, sind schon ist schon eine gute Mannschaft. Ich fand sie auch gegen die Elfenbeinküste sogar besser, in meinen Augen auch gefährlicher, aber vorne drückt so ein bisschen der Schuh und ich hoffe, das bleibt doch so.
Also? Was sagst du? Was ist dein Tipp?
Mein Tipp ist dann 2-1 für Deutschland.
So, und das würde dann doch hier die eh schon sehr gute Stimmung in Deutschland, würde es keinen Abbruch tun, würden wir natürlich alle so unterschreiben. Und gute Stimmung ist jetzt nochmal unser Stichwort beim Social Spotlight. Die WM liefert natürlich wieder einige Fan-Highlights und wir haben ein bisschen auf Instagram gescrollt und euch ein bisschen was zusammengestellt. Das WM, Nils, ne? Also wenn man da die Norweger sieht, die einfach mal den kompletten Timescore einnehmen, ist schon stark, ne? Was war dein Favorit?
Also ich finde mich da echt bei vielen Nationen wieder. Ich muss sagen, so mal mit den Gauchos ein bisschen untertauchen. Die Norweger haben mich auch abgeholt, mal so wie so ein Wikinger-Rudern, auch geil. Also
erinnert ein bisschen an die Isländer, ne?
Ja, total. Das denke ich jedes Mal an. Ja. Die Skandinavier können schon gut feiern. Ja. Und klar, mal Mo Salah irgendwie auf den Huckepack tragen, das ist immer ein neuer Punkt auf der Bucketlist. Aber ich sehe mich am Ende bei den Schotten, das war schon sehr, sehr geil.
Die, wo man sagen muss, ne, im 16. Finale, wo Deutschland ja in Boston spielt, Gegner des DFB-Teams werden können. Und da können sich dann gerade die deutschen Fans schon mal darauf einstellen, was da auf sie wartet, nämlich die Tatan-Army. So heißen sie ja.
Werden wir die Bilder wahrscheinlich nochmal sehen.
Und wir werden es besprechen, Nils, am Sonntag. Gibt's dir die Vorschau-Show? Da bist du wieder hier mit mir im Studio. Bisschen weniger Pause, freue ich mich doch drüber, dass du dann schon wieder hier bist.
Freude ist ganz meinerseits. Danke dir.
Danke dir, Nils. Euphorie haben wir jetzt als letztes noch als Thema, denn das haben wir heute schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Deutschen haben so ein bisschen mit Dennis Undaf ihren Liebling ausgemacht, aber ist er auch wirklich der, von dem die meisten Trikots verkauft werden? Da haben wir natürlich mit Zalando hier die perfekten Experten am Start. Und wir haben mal nachgefragt bei Nina Graf Flachi. Sie ist General Managerin für den Bereich Sport bei Zalando. Welche Trikots sind denn jetzt die beliebtesten?
Erstmal hallo aus Berlin. Ja, das ist eine spannende Zeit für uns bei Zalando als einer der Hauptpartner des DFB. Die Trikots boomen total und wir verzeichnen insgesamt noch höhere Verkaufszahlen als zur EM in 2024. Wir haben pünktlich zum Turnierbeginn die Zalando Top 3 der meistverkauften DFB-Trikot-Beflockungen herausgesucht. Keine Überraschung, auf Platz 1 lag Florian Wirtz, gefolgt von Jamal Musiala auf Platz 2 und Joshua Kimmich auf der 3. Spannend ist für uns auch zu sehen, was abseits der Top 3 passiert. Kai Havertz hat nach seinem Champions-League-Finale und auch nach seinen 2 Toren gegen Curaçao noch einmal einen riesigen Schub bekommen. Und natürlich auch Dennis Undav zeigt eine sehr positive Entwicklung, insbesondere nach dem letzten Spiel gegen die Elfenbeinküste. Auch Spieler wie Mecha und Brown sind bei den DFB-Fans sehr beliebt. Ein echter Topseller war zudem Lennart Karl. Nach seiner Verletzung wird er zwar leider nicht mehr im Turnier auflaufen, aber wegen der anhaltenden Nachfrage können Fans seinen Namen nach wie vor bei unserer Personalisierung auswählen. Allgemein haben wir beim Design festgestellt, die Aufteilung zwischen Heim- und Auswärtstrikot ist dieses Mal ausgeglichen. Die mutige Designsprache von Adidas zahlt sich also voll aus. Der Wechsel zum neuen Navy Mint Look beim Auswärtstrikot kommt fantastisch an. Ganz besonders bei unseren jüngeren Kundinnen und Kunden. Bei der Analyse der internationalen Trikots zeigt sich, Cristiano Ronaldo treibt die Nachfrage bei Portugal-Trikots extrem an. Es ist die zweitstärkste Nation bei unseren Beflockungen. Diesen Effekt sehen wir übrigens auch bei Lionel Messi für Argentinien. Bei den Designs selbst sehen wir großes Interesse an dem Auswärtstrikot von Spanien. Aber auch das belgische Auswärtstrikot begeistert. Ein toller Erfolg für uns als Partner des belgischen Verbands. Außerdem werden Trenddesigns, wie zum Beispiel das von Jamaika, stark nachgefragt.
Da sind schon ein paar Trikots mit Klassikerpotenzial dabei, würde ich sagen. Danke an Nina Graf Flachi. Das war's für heute. Wir sehen uns am Freitag wieder mit der Recap-Show zum Spiel gegen Ecuador. Bis dahin. Ciao, ciao.